gebracht. Der Karfreitag ist vielleicht der merkwürdigste Feiertag. Was gibt es da zu feiern? Ein böswilliger Mensch hat mal gesagt, die Christen feiern den Tod ihres Gottes. Was feiern wir? Und was fange ich überhaupt damit an? Es ist vollbracht. Das ist eines der Worte, die Jesus am Kreuz gesagt hat. Im Griechischen ist es sogar nur ein Wort, Tetelestai. Ein einziges Wort, das letzte Wort, was Jesus am Kreuz in seinem irdischen Leben gesagt hat. Und doch ist es so viel mehr. Und das wollen wir uns anschauen. Es ist vollbracht, kann Verschiedenes heißen. Das eine, es ist zu Ende. Tatsächlich, wir haben es vorhin ja gehört, es ist aus. Und für die Jünger war es aus. Sie hatten alles riskiert und in dem Moment am Kreuz alles verloren. Ihr bisheriges Leben, ihre Hoffnung, ja, der ganze Sinn. Und auch für Jesus ist es zu Ende. Zunächst sein Leiden. Seit mindestens 12 Stunden wurde er verhört und gefoltert. Wir kennen alle die Szene im Garten Gethsemane, wo Jesus mit Gott ringt unter Schweiß, Blut und Tränen. Und mit Gott in einen inneren Gebetskampf geht, gibt es keine andere Möglichkeit. Wo Jesus sagt, ich habe Angst vor dem, was kommt. Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe, betet Jesus in Gethsemane. Jesus ist in vollem Bewusstsein, was auf ihn zukommt, in die Folter und in den Tod gegangen. Mehrmals wird das angedeutet. Johannes 18, bevor er verhaftet wird. In vollem Wissen um alles, was nun geschehen würde, ging Jesus hinaus in den Garten, ihnen entgegen. Aber schon viel früher, als Jesus im Johannesevangelium seine Abschiedsreden an die Jünger hält, auch da betet er schon. Vater, ich habe große Angst. Soll ich deswegen beten, Vater, bewahre mich vor dem, was auf mich zukommt? Nein, ich bin in die Welt gekommen, um diese Stunde zu durchleiden, Vater. Mach deinem Namen Ehre. Da erklang eine Stimme vom Himmel, das habe ich bisher schon getan, das werde ich auch jetzt wieder tun. Diese Szene kam direkt nach dem Einzug in Jerusalem, wo alles voller Euphorie war. Es ist vollbracht. Ich glaube, dass Jesus hier schon einen Stoßseufzer der Erleichterung ausgestoßen hat. Endlich. Die Qual, die Belastung, das ist jetzt zu Ende. Aber zu Ende ist auch sein Weg als Mensch. An Weihnachten ist Gott Mensch geworden, daran erinnern wir uns immer wieder. Er hat als Mensch unter uns Menschen gelebt, ist einen langen Weg gegangen, auf dem er viele Begegnungen hatte, viel Gutes getan hat, viel gepredigt hat. Und das Spannende ist, das ist mir auch jetzt erst in dieser Vorbereitung wieder aufgefallen, nicht nur, dass Jesus wusste, dass es zu Ende geht und wie es zu Ende geht, sondern dass das er lange mit Gott vorbereitet hat. Johannes 13 zum Beispiel. Jesus wusste, dass für ihn die Stunde gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Er hatte die Menschen, die in dieser Welt zu ihm gehörten, immer geliebt. Jetzt gab er ihnen einen letzten und äußersten Beweis seiner Liebe. Es ist zu Ende. Einerseits das Leiden andererseits aber auch der Weg von Jesus als Mensch. Aber das ist nicht alles. Eine andere Möglichkeit, es ist vollbracht, zu übersetzen, ist, es ist verwirklicht. Zum einen die Erlösung des Sünders. Paulus schreibt in Epheser 1, Vers 4, durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst und unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade. Wir sind erlöst. Du musst deine Schuld, das, was du falsch gemacht hast, das, was dich belastet, nicht mehr mit dir herumzuschleppen. Jesus ist dafür gestorben. Glaubst du das? Im Hebräerbrief wird es noch ein bisschen deutlich. Jesus opfert auch nicht das Blut von Böcken und Kälbern für unsere Sünden. Vielmehr opferte er im Allerheiligsten sein eigenes Blut ein für alle Mal. Damit hat er uns für immer und ewig von unserer Schuld vor Gott befreit. Schon nach den Regeln des Alten Bundes wurde jeder, der nach den religiösen Vorschriften unrein geworden war, wieder äußerlich rein, wenn er mit dem Blut von Böcken und Stieren besprengt oder mit der Asche einer geopferten Kuh bestreut wurde. Wie viel mehr wird das Blut von Jesus Christus uns innerlich erneuern und von unseren Sünden reinwaschen? Erfüllt von Gottes ewigen Geist, hat er sich selbst für uns als fehlerloses Opfer Gott dargebracht. Darum sind unsere Sünden vergeben, die letztlich nur zum Tod führen, und unser Gewissen ist gereinigt. Jetzt sind wir frei, dem lebendigen Gott zu dienen. Du musst und du kannst gar keine Opfer mehr bringen, um dich zu erlösen. Gott sei Dank. Jesus hat sich ein für alle Mal für unsere Sünden geopfert. Das ist verwirklicht. Glaubst du das? Das Zweite, was im Tod von Jesus verwirklicht ist, ist die Versöhnung. In Epheser 2, Vers 16 lesen wir, Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib der Gemeinde von Christus können nun wir als Versöhnte miteinander leben. Jesus ist gestorben und er verwirklicht damit die Versöhnung mit Gott und die Versöhnung untereinander. Und er schafft Frieden mit Gott. In Kolosser 1, Vers 20 lesen wir, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war längst vor ihr da. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Sichtbares und Unsichtbares. Könige und Mächte, Herrscher und Gewalten. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet schließlich in ihm. Denn Christus war vor allen anderen. Alles hat nur durch ihn Bestand. Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er hat seinen Ursprung allein, allen Lebens und zugleich der Erste, der vom Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstand. So sollte er an erster Stelle stehen. Denn Gott hat beschlossen, alles im Himmel und auf der Erde durch ihn mit sich zu versöhnen. Ja, Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. Was durch den Tod von Jesus geschehen ist, das ist so vielfältig, dass wir wahrscheinlich nie damit fertig werden, darüber nachzudenken. Die Reinigung von Sünden. Im Hebräerbrief heißt es, in dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters, denn er ist ganz durch und durch Gottes Ebenbild. Sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Durch seinen Tod hat er uns von unserer Schuld befreit und nun einen Ehrenplatz im Himmel eingenommen, an der rechten Seite Gottes, dem alle Macht gehört. Und das klingt fast ein bisschen paradox, wenn wir lesen, durch den Tod von Jesus wird Gott verherrlicht. Aber Jesus selber sagt das zum Beispiel in Johannes 17, Vers 4. Ich habe deine Herrlichkeit auf der Erde sichtbar gemacht, denn ich habe die Aufgabe erfüllt, die du mir getragen hast. Das widerspricht allem, was wir kennen und denken. Verherrlicht wird jemand, der Sieger ist, der oben steht, der glänzt, nach dessen Pfeife alle tanzen. Aber unser Gott ist anders. Jesus ist anders. Gott wird verherrlicht durch das Leiden, durch das stellvertretende Leiden für uns Menschen. So ist Gott. Wir haben es wieder und wieder gelesen, Jesus, durch den Himmel und Erde gemacht sind, der alles am Laufen hält, wird Mensch und geht den Weg eines Menschen bis zum Tod. Ich bin da, ist einer der Namen Gottes. Und das macht Jesus am Tod, am Kreuz deutlich. Ich bin da, auch in deinem Leiden, auch im Elend dieser Welt, auch im Tod, der für viele das Ende ist. Und dadurch wird Gott verherrlicht. Ein anderer Begriff, der verwirklicht wird, den habe ich nur der Vollständigkeit aufgenommen, weil ich so einen interessanten Begriff fand. Die Taufe des Todes. Ich weiß nicht, ob du diesen Begriff schon kanntest. In Lukas 12 sagt Jesus selber, aber ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe. Und wie ist mir so bange, bis sie vollendet ist. Das wirkt auf den ersten Blick völlig absurd. Taufe steht ja normalerweise am Anfang des Lebens. Ist ja ein Zeichen des neuen Lebens. Und nun mit dem Tod? Aber wenn wir uns erinnern, im Römerbrief, im 6. Kapitel, legt Paulus ganz ausführlich dar, wie Taufe und der Tod am Kreuz zusammenhängen. Weil Paulus sagt da, jeder, der getauft ist, ist in den Tod von Jesus hineingetauft. Die Taufe des Todes. Jeder, der getauft ist, stirbt mit Jesus am Kreuz, der alte Mensch, der nicht zu Gott gehört. Und jeder, der getauft ist, aufersteht auch mit Jesus. Als neuer Mensch, als ein Mensch, der zu Gott gehört. Die Taufe des Todes, ein schwieriger Begriff, aber doch verständlich. Wir sind durch die Taufe, durch den Glauben, mit Jesus verbunden, im Tod und in der Auferstehung. Und das Letzte, der Sieg über den Satan. Es gibt eine interessante Stelle, wir kennen sie wahrscheinlich alle aus dem Sündenfall. Als Gott Adam und Eva zur Schlange stellt und sie die Schuld hin und her schieben, gibt er jedem seine Konsequenzen. Und die Konsequenzen für die Schlange, den Satan, da sagt Gott, und Feindschaft soll herrschen zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Nachkommen und den ihren. Sie werden euch den Kopf zertreten und ihr werdet sie in die Ferse beißen. Nach einer alten Auslegung ist hier mit dem Nachwuchs der Frau Jesus gemeint. Da können wir uns drüber unterhalten, aber ich finde die Spur spannend. Dass die Sünde, die mit dem Sündenfall in die Welt gekommen ist, durch den Tod von Jesus besiegt wird und der Schlange der Kopf zertreten wird. Wem das zu weit hergeholt ist, dem lese ich aus Hebräer 2 vor. Weil Gott wollte, dass viele Kinder Gottes in sein herrliches Reich aufgenommen werden, hat er den, der sie zur Rettung führen sollte, durch Leiden zur Vollendung gebracht. Das war der angemessene Weg für Gott, den Ursprung und das Ziel von allem. Weil diese Kinder Menschen von Fleisch und Blut sind, wurde der Sohn ein Mensch wie sie, um durch seinen Tod den zu vernichten, der über den Tod verfügt, nämlich den Teufel. Insofern ist Karfreitag, der Tod von Jesus, doch ein Grund zum Feiern. Weil dieser Tod nicht ein Versagen ist, sondern ein Sieg. Weil dieser Tod so viel mehr bedeutet als einfach ein Lebensende. Es ist verwirklicht der Sieg über den Teufel. Man kann dieses griechische Wort, es ist vollbracht, auch übersetzen mit, es ist erfüllt. Die vielen Vorhersagen aus dem Alten Testament. Und es ist immer wieder das Spannende, wie die ganze Bibel, die doch von so vielen Menschen geschrieben wurde, eine Heilsgeschichte beschreibt. Jesus, ein anderes Wort, das er am Kreuz sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist aus Psalm 22. Im Psalm 22 wird die Kreuzigungsgeschichte vorweggenommen. Abgesehen von diesem Leidensschrei, diesem Verzweiflungsschrei von Jesus, der aus diesem Psalm stammt, wird dort berichtet, dass sie die Beine und Hände durchbohren, dass sie um seine Kleider spielen, das alles, was in der Passionsgeschichte eingetreten ist. Viele Spuren ziehen sich durch die gesamte Bibel, viele Aussagen, Vorhersagen aus dem Alten Testament werden erfüllt durch den Tod von Jesus. So schreibt Lukas im 18. Kapitel, Jesus nahm die 12 beiseite und sagte ihnen, hört zu, wir gehen nach Jerusalem. Dort wird alles in Erfüllung gehen, was die Propheten über den Menschensohn geschrieben haben. Er wird den Fremden ausgeliefert werden, die Gott nicht kennen. Er wird verspottet und beleidigt und angespuckt werden. Sie werden ihn auspeitschen und töten. Doch am dritten Tag wird er auferstehen. Und dann heißt es, die 12 aber verstanden kein Wort. Was Jesus sagte, blieb ihnen verborgen. Sie wussten nicht, wovon er sprach. Der Tod von Jesus ist die Erfüllung von vielen prophetischen Aussagen aus dem Alten Testament. Oder Petrus erklärt es den versammelten Menschen am Pfingsten. Ich weiß wohl, meine Brüder, so sagt er in Apostelgeschichte, ihr habt so gehandelt, ihr und eure Führer, weil ihr es nicht besser gewusst habt. Aber Gott selbst hat es gewollt, dass der versprochene Retter leiden sollte. Durch alle Propheten hat er es im Voraus angekündigt. Und auf diese Weise ließ er es jetzt in Erfüllung gehen. Es ist erfüllt. Aber auch die Rechtsvorschriften, die Rechtsforderungen des Gesetzes. Jesus sagt selber, denkt nicht, dass ich gekommen bin, um das Gesetz und die Weisung der Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin gekommen, sie zu erfüllen und zur vollen Geltung zu bringen. Oder Paulus schreibt in Römer 8, das Gesetz konnte uns Menschen kein Leben bringen, weil es gegen unsere selbstsüchtige Natur nicht ankam. Deshalb hat Gott seinen Sohn in der leiblichen Gestalt von uns selbstsüchtigen, zur Sünde verfallenen Menschen geschickt und ließ ihn sterben als Opfer für unsere Sündenschuld. So macht der Sünde den Prozess dort, wo sie ihre Macht entfaltet hat, in der menschlichen Natur. Als Folge davon kann jetzt die Forderung des Gesetzes von uns erfüllt werden, so gewiss unser Leben nicht mehr von unserer selbstsüchtigen Natur bestimmt wird, sondern vom Geist Gottes. Der Tod von Jesus ist auch kein Zufall, kein Scheitern, wie es viele Kritiker ja immer vorwerfen. Ja, netter Versuch hat halt nicht funktioniert. Der Tod von Jesus ist ein Teil des Ratschlusses Gottes. Jesus sagt, ich gehorche dem, der mich gesandt hat, und ich vollende sein Werk. Oder Petrus sagt wieder in der Pfingstpredigt, die Könige der Erde haben sich aufgelehnt, die Machthaber haben sich verbündet gegen den Herrn und seinen Christus. Tatsächlich haben sie sich hier in Jerusalem verbündet gegen Jesus, deinen heiligen Bevollmächtigen, den du zum Retter bestimmt hast. Herodes und Pontius Pilatus, Menschen aus fremden Völkern und Menschen aus dem Volk Israel. Aber sie konnten das nur vollziehen, was du in deiner Macht schon längst geplant und vorherbestimmt hattest. Das ist das große Geheimnis. Gott macht sich klein. Gott, der alle Macht in seinen Händen hält, gibt seine Macht nicht nur auf unseren Mensch, sondern gibt auch Menschen Macht über sich, dass sie Jesus töten. Das ist sein Ratschluss. Das ist kein Zufall. Ein wichtiger Punkt. Es ist bezahlt. Auch das steckt mit in dem Wort drin. Es ist vollbracht. Das kommt vielleicht erstmal ein bisschen komisch rüber. Was hat denn jetzt bezahlen? Was hat denn Geld mit vollbringen, vollenden zu tun? Nun, man kann sich das mit einem Schuldausgleich bezahlen. Wenn man einen Kredit aufnimmt und die letzte Rate bezahlt, dann ist es beglichen, dann ist es vollendet, dann ist es genug, dann ist alles bezahlt. Und auch das schwingt mit. Dadurch, dass Jesus an Karfreitag gestorben ist, für uns, hat er für uns alles bezahlt. Die ganze Schuld. Paulus schreibt das so schön im Kolosserbrief. Den Schuldschein, der uns wegen nicht befolgter Gesetzesvorschriften belastete, hat er für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Das ist vielleicht das anschaulichste Bild. Jeder Mensch hat irgendwas auf dem Kerbholz. Jeder Mensch hat irgendwelche Schuld. Und oft ist das Schuld, die man selber nicht begleichen kann. Diese Schuld, diesen Schuldschein, das ist alles aufgeschrieben, das wird nicht unter den Teppich gekehrt. Dieser Schuldschein ist an das Kreuz genagelt und mit Jesus bezahlt worden. Oder ein Bild aus dem Sklavenhandel, der Kaufpreis. Du bist ein Sklave der Sünde gewesen. Ich bin ein Sklave der Sünde gewesen. So heißt es in der Bibel. Aber Jesus hat dich freigekauft und als sein Eigentum erworben. Wir sind freigekauft. Und das dritte, das Lösegeld. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. So sagt Jesus im Markus-Evangelium. Es ist alles bezahlt. Wir sind nicht mit Silber und Gold freigekauft worden, sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen und fehlerlosen Opferlamms, dem Blut von Jesus Christus. Es gibt nur einen einzigen Gott, so heißt es im Timotheusbrief, und nur einen einzigen, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt und Frieden schafft. Das ist der Mensch Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld hingegeben, um uns alle aus der Gewalt des Bösen zu befreien. Was ist da passiert am Kreuz auf Golgatha, als Jesus starb? Ich lade dich ein, immer wieder neu darüber nachzudenken. Es ist das Ende auf der einen Seite, aber es ist die Erfüllung auf der anderen Seite, die Verwirklichung und die Bezahlung. Das alles ist nicht nur ein theologischer Gedankengang, ein Blick in die Geschichte. Das hat Wirkung bis heute. Dass wir hier sitzen, hat damit zu tun. Das alles hat Jesus für die Menschen gemacht. Aber das Wichtigste, zu diesen Menschen gehörst auch du. Was da geschehen ist, ist nicht irgendwas, was losgelöst von dir passiert ist. Jesus ist ans Kreuz gegangen für dich. Er hat deine Schuld bezahlt. Dein Lösegeld. Er hat für dich die Folgen des Gesetzes auf sich genommen. Die Schriften verwirklicht, die ganzen Prophezeiungen. Die Frage ist, glaubst du das? Es ist alles bezahlt. Nimmst du es an? Ein letztes Bild noch zum Schluss. Das klingt nach diesem gewaltigen, wie so ein Nachschlag. Da ließ er den Kopf sinken und starb. Aber da steckt noch viel mehr drin, wie so viel. Zum einen, er ließ den Kopf sinken. Das griechische Wort hier für den Kopf sinken lassen ist ein anderes Wort als das, wenn man niedergeschlagen ist. Vielleicht kennst du es, es wird ja auch oft beschrieben, er ließ den Kopf sinken, weil er niedergeschlagen war, weil er nicht mehr wusste. Dieses sinken lassen bedeutet in Ruhe sinken lassen. So wie man den Kopf zum Schlafen niederlegt oder wie wenn man sitzt, vielleicht kurz einlegt, der Kopf dann in Entspannung sinkt. Ruhe in Frieden. Endlich ist der Erlöser von seinem Leiden erlöst. Endlich hat er Frieden. Endlich darf er ruhen. Du musst dir vorstellen, Jesus war vor seinem Tod am Kreuz über 24 Stunden lang wach. Wahrscheinlich sogar 30 Stunden. Enormer Schlafmangel. Die Folter, enorme körperliche Anstrengung und die ganze emotionale Belastung. Ruhe in Frieden. Und das ist nicht nur in körperlicher Weise gemeint. In der alten Luther-Übersetzung heißt es sehr treffend, er neigte das Haupt und gab den Geist auf. Das kennen wir heute nur noch in salopper Hinsicht, ja, wenn der Toker den Geist aufgibt oder so. In Wirklichkeit ist das ein ganz tiefes geistliches Geheimnis. Du erinnerst dich vielleicht an die Schaffung von Adam. Gott formt den Menschen und haucht ihm den Geist des Lebens ein. Und so wird er ein lebendiges Wesen. Und so wie in jedem Menschen, der zu leben beginnt, Gottes Geist eingehaucht wird, so gibt er am Ende des Lebens den Geist auch wieder ab. Er übergibt den Geist zurück an seinen Vater. Und das finde ich am Ende doch eine tröstliche Vorstellung. Es ist vollbracht. Mit seiner ganzen Fülle an Bedeutungen. Und es ist vollbracht. Und der Erlöser ist erlöst. Am Ende kann ich Folgendes mitnehmen. Es ist vollbracht, ist mehr als ein Stoßseufzer eines Sterbens. Es ist der Ausruf eines Siegers. Es ist vollbracht, heißt auch, Jesus hat dich befreit. Und es ist vollbracht, heißt, Jesus hat den Satan besiegt.